Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und du bist der Micha. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Heute haben wir gar keinen Gast dabei, aber wir haben ein tolles Spiel, wie ich finde. Oder beziehungsweise wird sich herausstellen, ob das toll ist. Und zwar Either One kam jetzt im PlayStation Plus für die PS4. Gleich zum Start im PS Plus Programm mit raus. Und ich habe dich so ein bisschen dazu getriezt, das mal zu spielen, weil ich dann unbedingt drüber reden wollte, weil mich das von dem Trailer her irgendwie, das sah extrem spannend aus, oder?
Es ist, ja, damit hast du eigentlich so richtig gelegen, weil ich stehe voll auf das Genre. Wir reden hier von einem Walking Simulator. wie die bösen Zungen immer sagen. Also es ist im Prinzip dieses Ego-Puzzle-Adventure- Exploration Adventure sozusagen, also aus der Ich-Perspektive wird sehr viel erforscht und so, und im Prinzip hast du damit richtig gelegen. Also es schlägt so ein bisschen in die Kerbe von so Spielen wie Die Esther oder Gun Home und solche Dinge, oder jetzt auch kürzlich erschienen Homesick. Und im Prinzip hast du mich da auf die richtige Fährte gebracht. Ich habe das auch vor Jahren mal gesehen, glaube ich, in so einer frühen Version. Es gab es ja vorher schon für den PC. Und ich wusste gar nicht, dass es eine PS4-Umsetzung geben sollte. Und es war umso überraschender, dass die dann gleich mit drin im PS-Plus-Paket war.
Ich nenne es Exploration Adventure jetzt für den Rest des Podcasts, weil ich...
Nein, wir nennen es Walking.
Aber das ist so negativ behaftet.
Nein, das ist ja auch, das sag's ja auch völlig ironisch, weil ich finde das Genre geil. Ich finde immer witzig, wenn dann in den Kommentaren immer so dieser, man hat ja keine Waffe, man ist ja kein richtiges Spiel. Vielleicht erinnern wir uns alle an diesen Trailer von Gun Home, wo jemand so eine Waffe reinmontiert hat, diesen Fake-Trailer, einfach um sich drüber lustig zu machen über diesen Vergleich, weil viele Leute sagen halt, ja, da gibt's ja keine Herausforderung, gibt's keine Gegner, gibt's auch überhaupt keine Action, das ist ja gar kein richtiges Spiel. Aber das ist ja gerade Spielelement, dass man sehr viel erforscht und sich die Umgebung aufmerksam anguckt. Also für die ruhigen Gemüter, die vielleicht früher sehr gerne Myst zum Beispiel gespielt haben. Ja, Myst,
genau. Das wäre genau das Beispiel gewesen, was ich jetzt auch noch genannt hätte.
Genau. Und für die Leute, also es gibt ja auch Leute, die früher schon geschimpft haben, Myst ist ja überhaupt gar kein Spiel, das ist ja nur so ein Bilderbuch zum Durchklicken. Und darüber mache ich mich halt immer sehr gerne lustig. Und deswegen ist Walking Simulator natürlich nicht ganz ernst gemeint. Also es ist ein geiles Genre. So.
Gehen wir doch mal in Medias Res. Also Either One, ich wusste, dass dieses Spiel tatsächlich so eine Art kampfloses Entdeckungsspiel ist, wie wir schon gesagt haben. Aber wie es dazu kommt, das war auch aus dem Trailer nicht so ganz klar ersichtlich. Und wenn man das Spiel anfängt, dann hat mich das tatsächlich komischerweise an Portal erinnert. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Man betritt ein Labor, das Either Institute, namensgebende, und dann ist eine mysteriöse Stimme aus dem Off, also das ist eine Frauenstimme, die man nie zu Gesicht bekommt, die Person, die hinter dieser Stimme steckt, sondern die sagt dir immer nur, was du als nächstes machen sollst, sie redet mit dir und gibt dir Tipps. Also das hat mich tatsächlich an Portal erinnert, und dann läuft man durch dieses Institut durch, was menschenleer ist, man kann da auch nicht viel machen, außer sich halt irgendwie in so ein Clipboard eintragen, so ein Besucher-Clipboard, und dann setzt man sich auf einen Stuhl und reist in die Erinnerung eines anderen Menschen. Das ist so der Anfang. Also im Prinzip viel mehr Science Fiction, als ich es im ersten Moment eigentlich erwartet habe.
Ja, tatsächlich. Denn die ersten Bilder, die sehen auch tatsächlich eher nach harmonischer Landschaft aus. Das ist auch eigentlich das, was einem im restlichen Spiel erwartet. Aber das hat mich auch relativ überrascht, weil du hast da, es ist eine sehr sterile Atmosphäre zu Beginn halt auch. Du kommst da hin, keine Sau ist da. Und irgendeine Stimme leitet dich. Also es ist halt wirklich auch so, dass du die Instruktionen ausschließlich per Lautsprecher bekommst. Auch diese Kuppel, in die du dich da reinsetzt, die hat so eine leichte Psychoatmosphäre, weil das halt wie so eine Tauchglocke ist, ne? Die geht dann so zu und schließt sich dann. Und dann hast du, also man hat fast das Gefühl, habe ich jetzt versehentlich ein Horrorspiel angeklickt oder so, weil die Bestimmung ist halt so, obwohl die Grafik gar nicht danach aussieht, sie erinnert eigentlich mit ihrem Cell-Shading-Stil eher so an Spiele wie 13 von früher. Nur ohne diese Comic-Schriften, die dann so eingeblendet werden. Aber ich fand, das ist halt so harte, so starke starke Konturlinien und so weiter. Und hat so eigentlich so einen Cell-Shading-Charakter. Und das hat mich ganz schön irritiert. Aber sobald man dann erstmal in dieses Unterbewusstsein reingereist ist und sozusagen der Erinnerungsentdecker ist. Das wird dir dann auch am Anfang so aufgetragen. So, deine Aufgabe ist es, Erinnerungsstücke zu finden und Stück für Stück ein großes Erinnerungsfragment nach und nach zusammenzustellen. Dann wird's halt auch alles ein bisschen harmonischer. Bis kurz vor Schluss. Also im letzten Drittel wird's dann wieder ein bisschen gruseliger, aber es geht nie so in die Dimension von dem Horrorspiel da rein. Es ist immer so eine ganz dezente, bedrückende Atmosphäre irgendwie so mit drin. Eher melancholisch.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das bewusst von den Entwicklern so gewollt war, dass das ein bisschen horrormäßig wirkt. Aber ich finde Spiele, in die Menschen leer sind und wo man leere Landschaften erforscht, haben automatisch auf mich eine bedrückende Stimmung, weil ich glaube, ja, der Mensch ist halt ein Sozialwesen. Und wenn du irgendwo hinkommst und du weißt, hier sollten eigentlich Menschen sein, das ist eine Stadt, du siehst irgendwie Läden und irgendwie Kirchen und also du kannst das alles begehen, kannst in die Wohnungen rein, findest da Notizzettel und im Prinzip, du fühlst dich halt wie so ein Erforscher in so einem verlassenen Dörfchen und das ist dann doch sehr befremdlich, dass da irgendwie Menschen vollkommen abwesend sind und daraus ergibt sich sofort so eine unangenehme Stimmung, weil man ja auch immer so ein bisschen unangenehmes Gefühl hat, wenn man in den Sachen von fremden Menschen rumwühlt und das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das wirklich so gewollt war oder ob das sich einfach automatisch daraus ergibt, dass da keine anderen Charaktere unterwegs sind.
Ich glaube, das ist halt ein in diesem Fall positiver Nebeneffekt der sehr steifen Technik. Das ist auch ein Punkt, der mich am Anfang wahnsinnig gestört hat, weil das Spiel ist unheimlich steif, was die Landschaften und so betrifft. Also diese ganzen Grashalme zum Beispiel oder die Bäume und so, da gibt's so gut wie überhaupt keine Bewegung. Da gibt's so eine ganz leichte Links- und Rechtsbewegung. Wenn man so andere Spiele mit üppigen Landschaften vergleicht, dann wobert und wabert alles irgendwie im Wind und es sieht alles extrem lebendig aus und es gibt einen sehr lebendigen Licht- und Schattenwurf und du hast dann auch mal einen Schmetterling, der irgendwie vorbeifliegt oder so. Und da ist es halt ein sonniger Tag, gerade so kurz vor der Dämmerung irgendwie. Und es ist einfach alles unglaublich steif. Und ich habe am Anfang, so in der ersten Stunde, habe ich gedacht, das ist irgendwie ganz schön träge und sehr, sehr, es fühlt sich einfach zu sehr nach einer Kulisse an. Das ist so unabsichtlich nicht so toll. Aber so nach und nach kommt man dann so ein bisschen rein und dann hat sich das bei mir eher so umgedreht. Also dann fand ich diese Steifheit dann plötzlich nicht mehr so schlimm, weil die Geschichte, also es wird dann sehr, sehr stark über die Audiokomponente erzählt, auch sehr stark mit Musik und auch sehr viel Erzählung, die über die Audiospur läuft. Und du findest auch zum Beispiel Radios, die du einschalten kannst oder irgendwie andere Dokumente. Und du hast immer so zwei Erzählkomponenten. Du hast einmal das, was außerhalb dieser, ich sag mal, Taucherkuppel, Gedankentaucherkuppel passiert. Da gibt's eine Wissenschaftlerin, die mit dir redet. Und dann gibt es noch Stimmen innerhalb dieser Erinnerung. Das ist dann so eine junge Mädchenstimme. Jean hieß die, glaube ich, ne?
Den Namen habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht gemerkt. Aber, ja.
Läuft dann halt einfach so. Und das finde ich, ich finde, dann funktioniert es am Ende dann doch irgendwie. Und diese Steifer-Dessinerie macht dann nach einer Zeit so ein bisschen Sinn. Weil, wie weit können wir das verraten?
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, du kannst gar nicht so viel verraten, wie du glaubst, verraten zu können, weil du bist noch nicht und ich habe das Ende schon gesehen und kann deswegen möglicherweise viel mehr drüber verraten, was eigentlich in dieser ganzen Story steckt und würde wahrscheinlich dich dann auch spoilern.
Können wir denn sagen, dass es generell um Demenzkrankheit geht?
Ja, das kann man sagen. Das ist ja vollkommen klar. Das wird ja, glaube ich, sogar auch in dem ich war mal kurz auf der Webseite, habe mir da was angeschaut und da haben sie, glaube ich, auch so entsprechende Links und sowas. Also das wird ja gleich am Anfang auch erklärt, so dass du halt sagst, okay, du bist im Prinzip ein Erinnerungsrestaurator, der im Auftrag dieser Stimme, wie du richtig sagst, das ist eine Wissenschaftlerin, die ein Heilmittel gegen Demenz finden will. Und du reist deswegen mit dieser Kuppel in die Erinnerungen zurück und versuchst die eben wiederherzustellen. Und das soll dann eben irgendwie den Demenzkranken wieder auf die Sprünge helfen, sage ich jetzt mal, in Bezug auf ihre Erinnerungen. Und das soll dann wiederum der Wissenschaftlerin helfen, die Demenz als Krankheit besser zu verstehen und dann auf der Suche nach einem Heilmittel damit arbeiten zu können. Und deswegen musst du in diesen Erinnerungen, die ein britisches Dörfchen, ein Küstendörfchen während der Industrialisierung darstellen. Also du reist im Prinzip auch in der Zeit zurück und bist dann in Minen unterwegs und es ist alles so, Das genaue Jahr weiß ich jetzt nicht, aber ich würde jetzt sagen, so Mitte des letzten Jahrhunderts oder sowas, vielleicht sogar ein bisschen früher, ne?
Ja, das war noch bevor Telefone erfunden wurden.
Okay, dann ist es sogar noch früher, ja.
Es ist relativ früh. Also Anfang man sieht sogar, das ist auch irgendwie der Heimatort eines Erfinders gewesen. Also man kommt da auch so, der hat dann auch so ähnliche Ideen auf dem Schreibtisch liegen, wie das, dass er hier so Kommunikationsgeräte erstellt, wahrscheinlich so erste Ideen zu Kabelverbindungen, zu Telefonapparaten und so weiter. Es ist halt wirklich sehr, sehr früh.
Graham heißt er, glaube ich, ja. Bell, ne? Der hat ja sogar genau. Oder gilt als Erfinder des Telefons dann.
Genau, ich meine sogar, dass der das dann halt gewesen ist. Und das ist schon ganz interessant. Also und deswegen fühlt sich diese steife Kulisse danach nach Zeit schon so ein bisschen an wie so eine stillstehende Fotografie, ohne dass es jetzt so wirklich diese Ästhetik eigentlich irgendwie hat. Aber das kommt ihm ganz zugute. Was auch ganz merkwürdig ist, dass diese Wissenschaftlerin auch relativ schnell beginnt, dich so unter Druck zu setzen, fand ich. Also
ja,
man
ja,
hat
das
diese.
Das ist sehr cool gemacht, ja.
Ja, das ist so, am Anfang kommst du da rein und dann sagt die so, ja, das ist cool hier und yeah. Und dann nach einer Zeit merkst du, dass die ganz schön unter Druck steht und er beginnt immer so ganz beiläufig, dass die Fördergelder vielleicht heute gestrichen werden, wenn keine guten Ergebnisse kommen und dass jetzt irgendein Anruf reinkommt und dann hörst du noch zu Gesprächsfetzen mit so, dass da noch andere Leute anwesend sind, die injizieren dann auch irgendwie so Zeug, von dem du nichts wissen sollst und so. Das ist schon so ein bisschen dubios und das ist ganz cool und ich finde, die Stimme ist auch gut gewählt, weil am Anfang wirkt die so relativ vertrauenswürdig, aber du merkst so mit jeder weiteren Spielminute, da stimmt irgendwas nicht. Die ist nicht ganz koscher, die Frau. Und das ist ganz cool gemacht, aber du kannst da nichts machen, weil das ist ja irgendwie so eine Stimme, die ist ja so eine Bewusstseinsebene über dir so. Und die ist für dich so gar nicht erreichbar. Das ist ja quasi so eine Stimme, die zu deinem Körper spricht, aber dein Geist ist ja eigentlich irgendwo anders. Und das ist schon ein bisschen merkwürdig, das Gefühl. Das ist ganz cool gemacht.
Ja. Was muss man überhaupt spielerisch machen? Weil es ist tatsächlich doch mehr Spiel, als man am Anfang durch den Namen Walking Simulator vermeintlich würde meinen. Man muss sehr viel Rätsel lösen eigentlich oder im Prinzip fast nur so Umgebungsrätsel lösen. Und dafür muss man sagen, ist das Spiel wirklich brutal, brutal hart. Es lässt den Spieler komplett alleine. Man muss sehr aufmerksam sein. Man muss sehr aufmerksam jeden Hinweis, Fitzel lesen. Man muss ausprobieren. Also ganz oft hat man Schalterrätsel. Man muss dann ein Safe öffnen, weil dahin ist irgendein kleines Teil, irgendwie ein Zahnrad oder sowas, was man braucht, um eine Maschine in Gang zu setzen oder so. Und die Zahlenkombination für den Safe, die findet man irgendwo auf einem Notizzettel und die muss man sich aber merken, weil das Spiel sagt dann nicht in dem Moment, ja, ich habe jetzt einen Codex-Eintrag hinzugefügt und du kannst jetzt dann da jederzeit nachgucken, sondern wenn du das nicht halt merkst, dann Pech gehabt und du kannst den auch nicht mitnehmen, den Zettel, weil du kannst immer nur einen Gegenstand tragen. Du kannst dann zwar jederzeit in diese Glocke, also im Prinzip auf die Sci-Fi-Ebene zurückreisen, kannst dort in so einem Ablagefach oder im Ablageregal die ganzen Sachen hinterlegen, aber du kannst sie nie irgendwie permanent bei dir tragen, du hast kein Inventar. Und da ist es eben ganz oft so, dass das Spiel nicht sagt, hey, jetzt hier diese Zettel, den sollst du dir mal genauer anschauen, weil da steht die Kombination für den Safe drauf, sondern das musst du im Prinzip selber rausfinden. Oder an einer Stelle musst du so, das ist gleich der erste Teil, das kann man, glaube ich, kurz verraten, musst du irgendwie so Schläuche aufschneiden, um Maschinen irgendwie, die Überdruck haben oder ähnliches, irgendwie in Gang zu setzen. Und da ist es auch so, dass du im Prinzip, du musst in den Briefen dieser Minenarbeiter nachlesen und da sagt dann irgendwie dieser Vorarbeiter oder der Chef der Mine sagt dann irgendwie sowas so, ja, die, keine Ahnung, Abpumpgeneratoren, die da irgendwie das Grundwasser abpumpen, die sind schon wieder irgendwie, haben schon wieder Überdruck und deswegen müssen wir mal die Schläuche durchschneiden. Und dann musst du dir draufkommen, aha, okay, vielleicht muss ich das auch machen, damit dann die Tür aufgeht oder sowas. Und das musst du dir im Prinzip alles sehr selber herleiten und man läuft ganz oft wie so ein Trottel da rum, oder?
Es geht. Ich fand das eigentlich sehr geil, diesen Schwierigkeitsgrad, weil normalerweise ist man von Spielen und auch von heutigen Adventures gewohnt, dass eigentlich ziemlich jedes Objekt, das irgendwie einigermaßen wichtig ist, irgendwie ein Highlight hat. Das blinkt irgendwie oder das hat irgendeine andere Form von Merkmal, dass du das sofort erkennst. Und ich erwische mich bei solchen Spielen dann immer dabei, dass ich dann einfach so durch die Gegend renne und eigentlich nur noch drauf achte, was da so rumblinkt. Und genau dadurch, dass du diese Highlights nicht hast und dass du dir jeden Gegenstand ganz genau angucken musst, hast du halt diesen Effekt, dass ich mir ganz genau überlegen muss, was mache ich hier? Und diese Beschränkung auf ein Item pro Tasche sozusagen, also dass du nur eins dabei halten kannst, macht es dir ja nur noch bewusster, dass du suchen musst. Also du kannst, wie gesagt, dieses Hinterlegen, das ist nicht schlecht. Das funktioniert auch cool, das ist eine sehr interessante Dynamik. Aber irgendwann hast du dann halt einfach ein ganzes Regal voller Gegenstände. Und dann musst du auch selbst deine eigene Sortierung irgendwie anlegen. Also ich habe am Anfang ganz viel Zeug mitgenommen. Ich habe irgendwie jede blöde Gasmaske und jeden blöden Bodenbecher mitgenommen, weil ich wirklich nicht wusste und weil das Spiel mir nie gesagt hat, das brauchst du und das brauchst du nicht. Und am Ende hatte ich dann irgendwie einen kleinen Trödelmarkt da stehen und konnte die Hälfte dann wieder wegschmeißen. Und das ist aber geil, dass dir das Spiel diese dich selbst sozusagen überlässt. Und dann finde ich auch cool, dass diese Areale dann trotzdem relativ weitläufig sind für ein Adventure. Also es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie zwei Räume hat und dann findest du den Gegenstand, den man dann direkt im Raum nebenan benutzen muss, weil teilweise muss man dann wirklich mehrere Häuser dann auch weitergehen und dort irgendwie was finden und manche Ecken sind halt auch ein bisschen versteckt. Also man sieht nicht alles sofort offensichtlich und die Räume sind teilweise auch ein bisschen verwinkelt und ein bisschen enger gebaut und so und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also das ist, ich glaube, das ist so diese fehlenden Komfortfunktionen, ist nicht unbedingt was für jeden. Also das dürfte einige Leute vielleicht ein bisschen nerven, weil das halt eben weil man da sehr viel Geduld halt auch mitbringen muss. Aber ich fand das sehr, sehr geil. Also das, da will man nicht so gebauchpinseln vom Spiel. Ja, man kennt es von so ganz teuren Produktionen, die wollen ja, dass du auf gar keinen Fall scheiterst, sondern immer Spaß hast und immer Erfolgserlebnis nach dem nächsten. Die sind so vom Prinzip so aufgemacht und lass es bloß nicht zu schwer sein, aber wenn man Elder One einfach nicht aufpasst, dann hat man es einfach verkackt und das finde ich ganz gut.
Du musst ja auch nicht alles machen. Also es gibt im Spiel im Prinzip, um voranzukommen, musst du so rote Schleifen in der Gegend einsammeln. Die sind überall im Level verteilt. Und im Grunde reichen die dann schon, um dann den nächsten Bereich freizuschalten. Und viele Rätsel sind einfach optional. Da kannst du dann irgendwie was sind das, wie nennt man die, Dia-Projekte, nee, so Filmprojektoren kannst du irgendwie wieder aufbauen und dann erfährst du mehr über diese Umgebung und mehr über die Welt. Aber man muss das nicht alles schaffen, sondern im Regelfall ist das so, dass man das eigentlich links liegen lassen kann. Wenn man jetzt sagt, ich finde jetzt partout die Lösung nicht, kann man trotzdem in den nächsten Bereich dann vorkommen, wenn man alle roten Schleifen eingesammelt hat.
Genau.
Zwischenzeitlich musste ich mich schon echt zwingen, dann irgendwie dran zu bleiben, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber wenn man dann das Ende gesehen hat, dann kriegt das Ganze nochmal echt einen ganz anderen neuen Twist. Und ich werde es jetzt hier nicht verraten, auch um dich nicht zu spoilern. Aber ich kann wirklich empfehlen, bis zum Ende dran zu bleiben, weil dann denkt man sich schon noch, oh, okay, holla, das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was das ist und ist es jetzt doch Science Fiction oder nicht? Und da kann man sich schon noch am Ende auf was vorbereiten, was da kommt.
Das ist cool. Also ich muss sagen, wie gesagt, die erste Stunde fand ich herbe langweilig.
Ja, genau, weil man macht ja nichts. Es gibt ja nichts, außer irgendwie, man läuft halt diese Erinnerungen, kann da passiv mehr oder weniger nur diese Rätsel lösen, sammelt halt Zeug ein. Mir ging es genauso wie dir. Ich habe alles mitgeschleppt, was nicht nur nagelfest war und hatte einen Berg von Gerödel am Ende in diesem in dieser Forschungsglocke. Und Gebrauch davon habe ich nichts. Also
es dauert halt auch so ein bisschen, bis du so eine Art Mindfuck-Potenzial erwartest sozusagen. Also es gibt halt andere Spiele, wo du schon am Anfang weißt, boah, okay, die fühlen mich jetzt tierisch an der Nase herum. Also so Spiele wie The Stanley Parable oder Anti-Chamber und so, die sind da schon in den ersten Minuten so what? Und Other One ist da sehr bequem und lässt sich da halt sehr viel Zeit, auch wegen diesem komischen Einstieg in diesem Other-Institut und so weiter. Und das ist träger. Also man muss sich da ein bisschen reinarbeiten sozusagen, ein bisschen in diese Stimmung rankommen, muss dem Spiel auch wirklich Zeit geben. Ich finde, das lohnt sich auch, weil das ist schon cool, also auch so weit wie ich gespielt habe, irgendwie, ich weiß nicht, 3-4 Stunden oder so bisher gespielt. Wie lang ist das? Ich glaube 5 oder so, ne?
Viel länger ist es da nicht. Also ich glaube, du bist tatsächlich kurz vorm Ende, da ist nicht mehr so viel. Also kommt eben tatsächlich darauf an, wie lang man an einzelnen Sachen hängen bleibt oder wie viel man von den optionalen Rätseln machen will, aber ich glaube, man kann es wahrscheinlich in 3 Stunden durchschaffen, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit lässt oder ein bisschen öfter hängen bleibt, dann würde ich auch sagen, so 4-5 Stunden. Aber man muss sich drauf einlassen wollen, das muss ich auch dazu sagen. Das ist jetzt nicht ein Spiel für jedermann, sondern man muss halt bereit sein, viel ruhiges Gameplay zu ertragen, viel suchen, viel rumlaufen, viel auch in den gleichen Bereichen nochmal rumlaufen, weil man da vielleicht möglicherweise irgendwas übersehen hat oder nicht weiß, kann ich jetzt schon weiter, kann ich nicht, muss ich hier nochmal zurück, ist der Bereich schon quasi endgültig abgeschlossen oder abgesucht, und da muss man sich drauf einlassen wollen, aber wenn man das macht und auch bis zum Ende durchhält, finde ich, wird man damit mit einem kleinen, wie sagt man da, ein Nussknacker,
ein Schmankerl,
wird man da wirklich belohnt, dass man sich denkt, okay, cool, das für das Ende hat sich's jetzt gelohnt.
Das klingt ja super, cool. Ja.
Gut, also, und weil es PlayStation Plus ist, für die Leute, die das PlayStation Plus Abo haben, die können ja sowieso ohne Kosten mal reingucken und sich das dann einfach mal runterladen und ausprobieren, und dann wird man ja auch selber feststellen, ob man da irgendwie dranbleiben will und Lust und Laune dazu hat. Und
es ist, glaube ich, eine ganz nette Vorbereitung, eine kurze, also ein ganz netter Snack auch für das nächste Shiny's Room Spiel, das im Sommer kommt. Everybody's Gone to the Rapture, da freue ich mich tierisch drauf.
Schaut von der Grafik her ähnlich aus, ne? Also mhm. Auch so ein bisschen diese, ja, Pastell-Comic-Grafik und so.
Es ist ja, mittlerweile haben die Entwickler von solchen First-Person Adventures eigentlich ganz gute Wege gefunden, um die Abwesenheit von NPCs und sehr aufwendigen Ressourcen zu erklären. Das ist ja durchaus ein Mittel, womit, also es ist ja auch nicht ohne Grund am Anfang so gewesen, dass es da eigentlich so gut wie nichts außer Umgebung gab, weil so ein Level kann man auch mit einem kleinen Team bauen. Das Dings, wie hieß das? Gun Home war ja auch eine Produktion von 4 Leuten zum Beispiel, und damit arbeiten die auch ganz gerne. Und bei Everybody's Gone to the Rapture zum Beispiel, wie der Titel sagt, sind alle weg, weil die Entrückung wahrscheinlich die Leute geholt hat. Und du läufst da so als letzter verbliebener Mensch rum und interagierst da mit so Geisterwesen und so. Und das ist auf der einen Seite natürlich für kleinere Teams auch zu realisieren, weil sie dann nicht diese komplexen Strukturen wie zum Beispiel bei Witcher oder so aufbauen müssen. Auf der anderen Seite aber finde ich, das kann man ja auch zum Vorteil nutzen. Und deswegen bin ich bei Shiny's Room sehr gespannt. Also ich habe nur, seit ich die Esther gespielt habe, das war ja deren erste Produktion, habe ich eine sehr hohe Meinung von denen. Weil die Esther fand ich fantastisch. Und das war ja vom Prinzip her auch im Prinzip eine riesige Karte, die man nur abgehen musste, wo nur ein paar Trigger ausgelöst werden. Aber es hat einfach eine coole Stimmung gehabt und eine sehr, sehr schöne Geschichte irgendwie erzählt. Und deswegen bin ich sehr gespannt.
Ja klar, bei manchen Leuten schlägt halt so ein Spiel die richtigen Seiten an, und die sind dann auch bereit, sich darauf einzulassen. Ich kann aber auch durchaus nachvollziehen, dass Leute sagen so, ey nee, das ist mir zu öde, ich möchte, dass was passiert beim Spielen und bei so
Waffen. Einem
Spiel. Nee, es muss ja nicht Waffen sein, aber es ist halt immer so, ich kann schon verstehen, dass man sagt, ey, bei so einem Spiel, da schlafe ich ein mit dem Controller in der Hand, weil da passiert ja überhaupt nichts. Und
boah, also nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag, wenn man da irgendwie was braucht, um wenn man normalerweise immer so Sachen wie ich weiß nicht, Destiny spielt und dann so ein Spiel eigentlich, dann schläft man echt schnell ein, weil das zu entspannt ist. Ja. Ist eigentlich eher so ein Wochenend-Samstagmorgen-Spiel oder so. Ja, wenn man ein bisschen wach ist.
Bist du am Samstagmorgen wach?
Ja.
Okay.
Du nicht?
Ach, es geht. Also.
Ja. Ja gut, sagen wir mal Sonntagmorgen. Okay. Ein Brunch-Titel.
Das stimmt, ja, zum Brunch kann man es schon. Und wie gesagt, man ist ja auch wirklich in 3-4 Stunden durch, also auch echt
das ist ein auch Ding, wahr.
Was man am Vormittag mal durchklopfen kann. Gut, Micha, dann haben wir Either One auch besprochen. Mal was Kleineres diesmal, wieder ein kürzerer Podcast, wenn ich mal so auf die Zeit schaue. Gibt es bestimmt wieder Gemecker in den Kommentaren, das wäre zu kurz. Aber das ist halt so, kann ich jetzt auch nichts dafür.
In Zeiten des Bahnstreiks nicht unbedingt vorteilhaft, einen kurzen Podcast für unterwegs dabei zu haben.
Ja gut, aber es gibt ja noch andere Podcasts, die extrem lang sind.
Dann kann so man halber Schrecke, nein, was soll ich jetzt hören? Nein!
Können wir darauf verweisen.
Ja.
Gut, alles okay. Klar.
Bis dann, ne? Tschüss.
Ciao, Micha.